Kirchenleitungen wie Gemeinden haben nicht wirklich realisiert, was es heißt, Kirche in einer milieusegmentierten, ja in unterschiedliche und gegensätzliche Lebenswelten fragmentierten Gesellschaft zu sein. Die großen Kirchen erreichen noch circa 3 der 10 vom Sinus-Institut definierten Milieus. Die traditionellen, die nostalgisch-bürgerlichen und die konservativ gehobenen. Diese geben dem kirchlichen Leben ein bestimmtes Geschmäckle. Sie fühlen sich hier mehr oder weniger wohl, verstehen Kirche und leben in ihr in unterschiedlicher Weise mit. Das Resultat ist ein doppeltes. Einerseits fremdeln die Milieus, die das kirchliche Leben traditionell ausmachen, mit den modernen und postmodernen Lebensformen, und umgekehrt empfinden sie adaptiv, pragmatisch, hedonistisch, expeditiv oder neoökologisch geprägte Menschen, ohne religions- oder kirchenkritisch zu sein, einfach eine tiefe lebensweltliche Entfremdung. Warum sollte man es anstreben, zu dieser Kirche zu gehören?
Ausgeglaubt.
Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt.
RevLab.
Hier sind wir wieder, ihr Lieben, willkommen zu Ausgeglaubt, eine neue Folge im Zuge unserer Staffel zu den Grundlagen des christlichen Glaubens. Wir haben ein 6-Gänge-Menü versprochen und sind inzwischen beim 5. Gang angelangt und machen ja zu jedem Gang 2 Folgen. Stefan, hallo übrigens.
Hallo Manu.
Wir sind letztes Mal schon eingestiegen ins Thema Kirche und haben uns ein bisschen unterhalten über auch neutestamentliche Aussagen zur Kirche, über die Vision, die quasi die Jesus auch zugeschrieben wird, die Vision einer Kirche, die Pforten der Hölle erschüttert, und haben verschiedene Verständnisse von Kirche wenigstens angetippt. Und heute wollen wir ein bisschen weiter dieses Thema noch vertiefen.
Ja, genau. Und jetzt muss ein bisschen mehr Realität dazu kommen. Wir waren sehr idealistisch. Mm. Und mein marxistisch angehauchter Geschichtslehrer würde jetzt sagen, wir müssen das Ding mal vom Kopf auf die Füße stellen und mal schauen, was eigentlich in der realen Welt so läuft. Und dazu sollte dieses Einstiegszitat von Heinz-Peter Hempelmann aus seinem Text »Siehe, ich schaffe Neues, erkennt ihr es denn nicht?« zu Konturen der nächsten Kirche, das ich in Auszügen zusammengezogen habe und vorgelesen habe, dienen.
Genau, und das Zitat vielleicht noch kurz dazu. Das Zitat bezieht sich an vielen Stellen auf die sogenannte Lebensweltforschung und spezifisch auf die Sinusmilieus. Das sagt jetzt nicht jedem gleich viel wahrscheinlich. Das ist einfach ein Modell, die Gesellschaft darzustellen und auch einzuteilen in unterschiedliche Lebenswelten. Das Grundprinzip kennen wir alle. Wir bewohnen zwar denselben Planeten, dieselbe Nation, vielleicht sogar dasselbe Dorf, und leben doch irgendwie in unterschiedlichen Welten. Da gibt es quasi Gruppierungen innerhalb der Gesellschaft, die ticken ähnlich, und andere, die ticken ganz anders. Und das ist eben versucht worden, von diesem sogenannten Sinus-Institut versucht worden, empirisch zu analysieren, und die sind dann auf eine ganze Reihe von so Milieus gestoßen, so nennen sie das. Und Peter ist ein Experte der Lebensweltforschung, auch der kirchlichen Lebensweltforschung, und hat versucht, in diesem Text, den wir vorgelesen haben, zu zeigen, ja, die Kirche ist zu Hause in ganz bestimmten Milieus, nur in ganz bestimmten Segmenten der Gesellschaft, und in anderen ist sie eigentlich nicht mehr zu Hause, oder in anderen, da hat sie die Anschlussfähigkeit verloren.
Ja, jetzt könnte man ja sagen, ja, ist ein spannendes Thema für so einen religionssoziologischen Podcast, aber ihr wollt doch hier eigentlich über die Glaubensgrundlagen sprechen. Was hat das hier zu suchen? Nein, ist tatsächlich so, also diese diese gesellschaftliche Fragmentierung ist für die Kirche tatsächlich auch ein theologisches Problem. Mhm. Denn ihrem Selbstverständnis nach wird sie ja durch eine Berufung, durch eine Mission, durch eine Verheißung zusammengehalten, die eigentlich allen Menschen gelten soll. Mhm. Unabhängig von ihrer Lebenswelt, ihrer demografischen Zugehörigkeit, ihrer Hautfarbe, ihrer Sprache oder whatever, das wäre ja als etwas Universales gedacht.
Genau.
Wenn wir jetzt aber die Kirche anschauen, und darauf weist Hempelmann hin, dann stellen wir ziemlich rasch fest, ja, also so umfassend ist es nicht. Wir finden darin eigentlich vor allem Menschen aus dem Bürgertum. Wir finden Menschen, die sich alle insgesamt ziemlich ähnlich sind. Und vielleicht, und das wäre jetzt die theologische Frage, ist das, worüber oder woraus wir eigentlich sprechen und handeln, gar nicht mehr als ein Verein, der mal ziemlich groß war, aber jetzt ganz viel an Bedeutung eingebüßt hat und keine große Zukunft hat.
Ja, und das kollidiert natürlich eben einerseits, wir haben letztes Mal über das apostolische Glaubensbekenntnis gesprochen und über diesen Begriff der katholischen Kirche noch im vorinstitutionellen Sinne, also katholisch im Sinne von allgemein weltumspannend, dass eine Kirche, die nur noch 3 von 10 gesellschaftlichen Milieus anspricht, ist nicht mehr wirklich allgemein oder weltumspannend. Auch wenn sie sich oder gerade wenn sie sich Volkskirche nennt, besteht da eine gewisse Spannung. Und jetzt kann man noch weiter zurückgehen. Wir haben letztes Mal ja über Jesus gesprochen, der von der Gemeinde spricht als einer Kraft, vor der die Pforten der Hölle nicht standhalten, und von dem sogenannten Missionsbefehl, in dem er die NachfolgerInnen seine NachfolgerInnen an die Enden der Erde schickt und zu allen Völkern dieser Welt. Man könnte jetzt sagen, diese Milieus sind eigentlich auch eine Art Völker oder Volksgruppen, unerreichte Stämme mitten unter uns. Und da löst quasi die Kirche ihren Anspruch und ihren Auftrag nicht mehr ein, wenn sie an diesen Volksgruppen strategisch vorbeikommuniziert.
Oder um das dritte Bild noch aufzunehmen, dass wir hatten, die Gemeinde als Tempel Gottes, ja, würde man sagen, ja, der ist jetzt umgezogen in eine 2,5-Zimmer-Wohnung, oder? Mm. Der Tempel wird kleiner. Du hast schon die katholische Kirche angesprochen, die ist natürlich fein raus bei diesem Thema, oder? Also wenn man auf die Idee der Sukzession setzt und quasi sagt, ja, da ist einer eingesetzt worden, und der ist quasi der Stein, auf dem diese Kirche steht. Und diese Kirche ist quasi der sichere Ort für Menschen, um von dieser Welt in die Ewigkeit zu kommen. Dann ist es eigentlich kein großes Problem, wenn da Mitglieder fehlen. Weil dieser Ort ist dadurch legitimiert, dass man sagen kann, ja, das ist Gottes dargebotene Hand für die Welt. Mhm. Und wenn halt jetzt wenige Menschen die heilige Eucharistie empfangen und getauft werden, dann ist das zwar sehr schade für die Welt, aber eigentlich kein Problem für die Kirche, weil die kommen ganz woanders her. Protestantisch und in der protestantischen Deutung ist es aber ein Riesenproblem, weil wir ja davon ausgehen und glauben, dass die Kirche eine Gemeinschaft von berufenen Menschen ist, die Glauben gefunden haben an das Evangelium, die Jesus Christus nachfolgen wollen und damit ein Werkzeug sind für Gott in der Welt, um diese Welt zu einem Reich Gottes zu machen, in dem sich Gerechtigkeit und Friede durchsetzen werden. Und dann ist das Ganze natürlich viel, viel problematischer, weil dann fehlen ja diejenigen, die an diesem Reich Gottes mitarbeiten, mitdenken sollen. Mhm. Also um es konkret zu machen mit Hempelmann, wenn du nur noch 3 Milieus hast, die mitarbeiten, dann ist das für eine Firma schon ziemlich schlecht, weil da ganz viel an Kreativität, an Perspektiven etc. fehlt. Aber für eine Kirche und ihr Selbstverständnis ist das natürlich katastrophal.
Ja, ja. Es ist interessant, dass du hier einen Unterschied aufmachst zwischen reformiert-evangelischen Kirchen und katholischen Kirchen. Also ich glaube, vom Kirchenverständnis her hat das was, auch wenn es natürlich zum einen der katholischen Kirche im Blick auf Traditionsabbruch und Mitgliederverlust fast genauso schlecht geht wie den evangelischen reformierten Kirchen und wenn es natürlich auch unter katholischen Gläubigen viele gibt, die unter diesem Verlust an Reichweite und Bedeutung auch leiden, auch wenn man das jetzt theologisch vielleicht irgendwie katholischerseits noch weg erklären könnte. Aber es ist eine Not, es ist ein Problem und es ist ein, ich sage jetzt mal, eine große Diskussion und Auseinandersetzung, um nicht zu sagen ein großer Streit im Gange über das Selbstverständnis von Kirche. Wie sollte Kirche denn jetzt heute sein? Wir haben letztes Mal einen Blick auf quasi die Ursprünge geworfen und da gibt es heute auch innerhalb der evangelischen reformierten Kirche gibt es ganz unterschiedliche Stimmen. Die einen, die sagen, wir müssen quasi zurück zu den Wurzeln und zum Bekenntnis zu Jesus Christus und zu diesem Glauben und zu diesem Überzeugungschristentum und andere, die sagen, wir müssen hinaus und uns quasi mit Kultur und Kunst und so weiter verbinden. Also es gibt da sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, wie denn diese schwindende Kirche sich noch einmal retten könnte und was eigentlich Gottes Idee dahinter gewesen wäre, so.
Ja, eben, und das sind ja wie zwei verschiedene Fragen, oder? Wenn ich das jetzt so gegenübergestellt habe mit dem Protestantischen und dem Katholischen, da meine ich damit nicht das empirische Problem, dass diese Institutionen als Organisationen haben. Da stehen sie vor ganz ähnlichen Herausforderungen. Ja. Aber der Unterschied ist schon, dass es für das protestantische Verständnis eine grundsätzliche theologische Problemstellung ist, weil die einen Kirchenbegriff hat, wo wir sagen würden, naja, die Kirche, das ist die Versammlung derer, die diesen Glauben an das Evangelium geschenkt bekommen haben von Gott und die sich gegenseitig bestärken darin und ihr Leben miteinander teilen, während es katholisch eher so ist wie eine Ressource in der Welt, durch die Gott sein Heil bringt.
Ja.
Und das ist ein Unterschied, ob Gott quasi darin handelt oder ob Menschen berufen sind, zusammen zu handeln und dadurch Kirche werden. Und deswegen ist es, glaube ich, schon nochmal jetzt aus der rein theologischen Perspektive eine ganz andere Herausforderung, die sich damit stellt. Also um es ganz platt zu sagen, solange es die Eucharistie gibt und solange du geweihte Priester hast, hat die katholische Kirche eigentlich kein theologisches Problem, sondern nur ein empirisches.
Ja.
Und vielleicht ein finanzielles irgendwann. Aber das ist bei uns aber ganz anders. Und deswegen müssten wir uns fragen, ja, was bedeutet das denn, wenn wir nur noch solche traditionellen Milieus erreichen? Was bedeutet es, wenn sich viele Menschen der Kirche fremd fühlen? Was bedeutet es, wenn eigentlich kaum jemand in dieser Gesellschaft noch irgendeine interessante Antwort oder Perspektive von der Kirche erwartet?
Ja, das ist jetzt natürlich eine entscheidende Frage und die Deutung des Problems, da liegen ja die Meinungen schon weit auseinander. Also es gibt ja reformierterseits auch Leute, die sagen, ja, das ist zwar schon irgendwie, oder man kann das bedauern, dass die Kirche, dass unter den Kirchengängern, unter den aktiven Kirchenmitgliedern, die allermeisten Leute nur noch zu 3 von 10 Milieus der Gesellschaft gehören. Aber man könnte jetzt sagen, die restlichen Milieus, die sind zwar nicht so Fan von der aktiven Kirchengottesdienstteilnahme und so weiter, aber dort haben sich die christlichen Ideale und christlichen Werte Werte in der Gesellschaft schon so verankert und verwurzelt, dass vielleicht auch Kirchenbesuch und Kirchenzugehörigkeit gar nicht mehr nötig sind. Also es gibt auch wirklich evangelischerseits diese tiefe Überzeugung, es könnte sein, dass die Kirche in Zukunft sich selbst in die Gesellschaft hinein auflöst, und das ist nichts, was man betrauern müsste, sondern das sind Impulse der Freiheit, der Emanzipation, der Gleichheit aller Menschen und so weiter. Die Menschenwürde und alle möglichen Werte sind quasi aus dem Christentum in eine liberalisierte, säkularisierte Gesellschaft hineingedrungen, haben sie durchsäuert, könnte man jetzt wieder sagen, um ein Gleichnis von Jesus aufzugreifen, haben sie durchdrungen, haben sie geprägt, und damit hat die Kirche ihren Auftrag auch in denjenigen Milieus erfüllt, die jetzt nicht am kirchlichen Leben teilnehmen, und das ist auch gut so.
Ja, man könnte sogar noch einen Dreh weitermachen, oder, und sagen, ja, wir haben protestantischerseits einen sehr, sehr bescheidenen Kirchenbegriff, wenn es um die konkrete eigene Kirche geht, und würden sagen, ja, das ist nur die sichtbare Kirche, das ist die Institution quasi. Und die Institution ist gar nicht so wichtig. Das ist eine behelfsmäßige Konstruktion, die wir halt brauchen unter Bedingungen der Welt, aber die wahre Kirche, die unsichtbare Kirche, die ist viel größer als das, was sich da in diesen drei Milieus versammelt. Und das geht darauf zurück, dass Gott eben Mensch geworden ist, dass er in diese Welt eingegangen ist. Und deswegen finden wir ihn überall und ganz besonders dort, wo wir faszinierende kulturelle Produkte antreffen.
Ja, genau, genau. Oder ethische Errungenschaften der Gesellschaft und so weiter. Liberale Demokratie, whatever.
Ja, und das hat jetzt natürlich so zwei Gefahren. Das eine ist, man wird mindestens, wenn man damit in Dialog treten will mit Menschen, die solche Kultur produzieren oder genießen, als Kirche meine ich jetzt, oder als Kirchenvertreter, relativ rasch spüren, dass die sich dann vielleicht auch unangenehm vereinnahmt fühlen.
Ja.
Sagen würden, du, eigentlich nein, ist schön für dich, dass dich das interessiert, und tut mir leid, dass du dieses Problem hast, aber ich habe eigentlich damit nichts zu tun. Es ist schwierig, dieses Bild, das du ja jetzt nur stilisiert hast, gerade in Bezug auf Menschenrechte, auf Grundrechte etc., wirklich aufrecht zu erhalten, wenn man ein bisschen historisch informiert ist, weil die Kirchen waren ja jetzt nicht einfach die großen Promotoren der Menschenrechte, sondern Menschenrechte wurden nicht zuletzt auch in Auseinandersetzung mit Kirchen errungen. Also diese ganzen Linien sind ja nicht so direkt oder so einförmig, wie man es gerne hätte. Und dann, und das ist der große Widerspruch, der jetzt kommt gegen diese kulturelle Lesart des Christentums, ist, dass man sagt, ja, ja, stimmt schon, unsere Kultur ist plural, aber es ist gerade das Falscheste, was man theologisch und kirchlich tun kann, jetzt in dieser pluralen Kultur nicht seinen USP hochzuhalten und zu sagen, das sind wir, das sind unsere Kernwerte, hier ist das Wort Gottes, das, was wir hier tun, ist heilsentscheidend etc. pp., ja, sondern alles aufweicht und verweichlicht und Gott in irgendwelchen Netflix-Serien sucht. Ist ja eine ganz häufige Kritik, die ich auch auf Social Media finde. Das heißt, ja, euer Kulturchristentum hat dazu geführt, dass diese Kirche irrelevant geworden ist. Die muss wieder eine gläubige, eine fromme Kirche werden. Dann spricht sie auch wieder Menschen an.
Ja, ja, und vielleicht könnte man aber in dieser, ich würde jetzt mal, das sind jetzt alles natürlich klischeehafte Vereinfachungen, aber in dieser konservativen Lesart könnte man auch noch einmal unterscheiden. Du hast jetzt dieses Motiv genannt von Menschen, die sagen, ich finde das, aber ich kann mich nicht trösten mit dem Gedanken, dass auch in den kirchenfernen Milieus christliche Werte zu Hause sind und letztlich die Kirche quasi ihren Auftrag in einer ganz diffundierenden Weise wahrgenommen hat. Ich kann mich damit nicht trösten. Die Kirche sollte auch in diesen Milieus präsent sein und mit diesen Menschen unterwegs sein und diese Menschen gewinnen für die Sache Jesu, für das Reich Gottes, für das Christentum und so weiter. Und das sind dann ganz starke missionarische Impulse, die freigesetzt werden im Sinne von, aber wir haben doch den Menschen noch etwas zu sagen, wir haben ihnen doch noch etwas zu geben. Und das können wir doch nicht einfach auflösen in irgendwie Kunst, Kultur und ethischen Werten. Es gibt dann auch Gemeinschaften, die, in denen dieses missionarische Moment sehr stark zurückgedrängt wird durch einen ganz krassen auch Kulturpessimismus und durch eine Rückzugsmentalität, die eigentlich, ja, vielleicht noch so im Sinne einzelner Vorstöße sich in diese Welt hinauswagt, aber sonst eigentlich ein ziemlich abgeschottetes, subkulturelles Leben für sich führt und erwartet, dass Jesus sehr bald wiederkommt und die kleine Schar der wirklich treuen Jesusgläubigen zu sich holt.
Ja, ich glaube, diese Gruppe gibt's bestimmt, aber ich glaube, die ist nicht riesig.
Ja, ja.
Also so mit dieser unmittelbaren Naherwartung, aber was doch schon auffällt, ist, dass, ich sage jetzt mal so, und ja, guten Bedingungen, wenn die Sonne scheint, dann ist man doch viel eher bereit zu sagen, naja, die Kirche muss sich gar nicht so sehr von der Gesellschaft unterscheiden. Sie ist Teil dieser Gesellschaft. Sie bringt in diese Gesellschaft eine Hoffnung ein auf eine Zukunft, die kommt, die gut wird, etc. Und damit kann man eigentlich ganz gut leben. Und das ist ja eigentlich, jetzt ganz pauschal gesagt, auch das Programm der Landeskirchen seit dem Zweiten Weltkrieg. So ungefähr. Also eine sehr menschenfreundliche, menschliche Kirche, die den Humanismus hochhält, die die Demokratie liebt, etc. Unter Schlechtwetterbedingungen wird das Ganze ja dann sehr schnell fraglicher. Wenn wir spüren, wir leben in einer Gesellschaft, die unheimlich polarisiert ist, die gehässig ist, die ja oft auch einen Umgang medial darstellt und überzeichnet, der grob ist, der menschenverachtend ist, etc., dann erhalten natürlich vermeintlich konservative Positionen, die sagen, ja, schaut mal, wo hat uns jetzt diese gottlose kirchenferne Gesellschaft eigentlich hingeführt. Was ist denn passiert damit? Rückenwind. Nicht nur auf diesem Stammtischniveau, sondern zum Beispiel auch in ganz konkreten Fragen wie dem Thema Menschenrechte. Menschenrechte, die wir lange glaubten, nicht religiös begründen oder verteidigen zu müssen, weil sie quasi Common Sense sind. Wo wir jetzt merken, nein, das ist überhaupt nicht so. Das wird unter postmodernen Bedingungen einfach als eine mögliche Ausdrucksform eines Verständnisses vom Menschsein gelesen und diskutiert, das sich aber nicht kulturhegemonial oder kolonialistisch gegenüber anderen Lesarten verhalten darf. Also wir merken, dass in Zeiten, wo das Verbindliche vermisst wird, auch nochmal ein anderes Bedürfnis an Kirche und Kirchlichkeit gestellt wird.
Ja, und das ist aber doch auch eine Chance. Also wenn wir jetzt diese beiden Verständnisse so ganz grob geschnitzt haben. Ich habe eben für beides Sympathien und bei beidem auch so Abwehrreflexe. Und ich denke, es müsste sich doch verbinden lassen. Ich habe auch gerade in diesen 5 Jahren, in denen ich jetzt in der reformierten Kirche arbeite, habe ich so viel profitiert von einer etwas Gegenwarts freundlicheren und kulturoptimistischeren Sicht des Lebens im Sinne von, ich möchte das wirklich anerkennen, dass der christliche Glaube, das Christentum, Kirche bei allem, was schiefgelaufen ist, auch eine wahnsinnige Entwicklungsgeschichte angestoßen hat und dass vieles, was wir heute als Errungenschaften des modernen Lebens preisen, nicht nur, aber auch christliche Wurzeln hat und dass ich sogar sagen könnte, Gott hat seine Geschichte auch in der Weltgeschichte oder in der Gesellschaftsgeschichte auch mitgeschrieben und nicht so kulturpessimistisch sagen, da draußen in der Welt geht alles an den Arsch, da ist nur noch Tod und Verwesung und jetzt muss die Kirche quasi von außen als heilige Institution in diese gottlose Welt hinein das Evangelium verkündigen, sondern da sind auch Spuren Gottes in Kultur und Gesellschaft auszumachen und das finde ich, das muss man anerkennen können und gleichzeitig habe ich große Sympathien für auch diesen stärker von mir aus missionarischen Reflex oder zumindest dieses Selbstbewusstsein, ja, aber die Kirche, das Christentum hat doch dieser Welt noch etwas zu sagen. Es kann doch nicht sein, dass wir einfach uns damit begnügen, wenn in Kunst und Kultur irgendwie die Fähnlein hochgehalten werden und noch Errungenschaften passieren und so und das dann als irgendwie Spätfolgen des Christentums ausweisen, sondern wir haben doch dieser Welt noch etwas zu sagen und etwas zu geben. Und ich fände es, also da habe ich große Leidenschaft für auch im Blick auf diese Lebenswelten, die wir genannt haben, zu sagen, ja, die überlassen wir jetzt sich selbst und glauben daran, dass Gott da im weitesten Sinne seinen Weg mit diesen Lebenswelten geht und so. Ja, ich würde lieber daran arbeiten und das als eigenes Problem sehen, wie kann Kirche Brücken in diese Lebenswelten bauen? Wie können wir dort zu Hause und dort verwurzelt sein? Wie können wir mit diesen Menschen in einen produktiven Austausch kommen?
Mich würde die Frage auch interessieren. Ich würde sie ein bisschen anders stellen und fragen, wie könnte denn eine Kirche ausschauen unter Postmateriellen? Wie könnte eine Kirche ausschauen, die Lebenswelten der Performer oder was auch immer erreicht?
Ja, genau.
Also ich glaube, dieser Anspruch einer Volkskirche zu sagen, wir müssen in diese Lebenswelten hinein, löst eigentlich nichts anderes aus als eine Abwehrhaltung. Weil man ja dann doch wieder den Verdacht hat, dass es letztendlich um institutionelle Selbsterhaltung geht.
Ja, ja, ja.
Und ich glaube, ja, wir haben eine Geschichte hinter uns, wo Kirche sehr oft, also ich meine jetzt mit der Geschichte, die wir hinter uns haben, oder das 20. Jahrhundert, wo die Geschichte sehr oft in Verbindung gebracht wird mit historisch negativen Ereignissen wie Kreuzzügen, Hexenverbrennungen, ja, etc. Ja. Und ganz vieles davon ist, wenn man sich das genau anschaut, eigentlich nicht, was jetzt alleine auf Kirche als Institution zurückzuführen ist, sondern was eigentlich immer so in einer unheiligen Allianz zwischen weltlicher und geistlicher Macht durchgezogen worden ist. Nur hat sich halt die weltliche Macht in der Zwischenzeit total demokratisiert und versteht sich selbst auch als eine liberale Demokratie, also die weltliche Macht, in der wir leben zumindest. Die Kirche hat ja eigentlich dieselbe Entwicklung auch mitgemacht, aber kann irgendwie nicht Abstand nehmen von diesem autoritären Auftreten, von diesem moralischen Auftreten, yeah, von diesem Besserwissertum.
Yeah.
Und das führt dann wahrscheinlich dazu, dass man in der Wahrnehmung von vielen Menschen, die jetzt nicht wahnsinnig kirchennah sind, halt nicht als zeitgemäße, attraktive Option gilt, die Menschen wirklich auf Augenhöhe ernst nimmt und die mit ihnen Gemeinschaft ist.
Ja, ja. Ja.
Also auch das, oder ich will dich jetzt nicht dran aufhängen, weil du hast nur etwas gesagt, was total selbstverständlich ist in der Kirche, das sozusagen. Aber schon nur dieser Satz, das Christentum hat doch der Welt noch etwas zu sagen. Denke ich, nein, vielleicht hat das Christentum das kann sein, aber ob wir das als Kirche im Moment haben, ja, wozu denn? Ich denke, wir müssen an einen Punkt kommen, wo wir solche Gemeinschaften haben und diese Gemeinschaften so leben, dass sie attraktiv und glaubwürdig sind. Und das heißt, es geht viel weniger darum, Botschaften rauszuhauen, wie wir den Planeten retten wollen, wie Geschlechtergerechtigkeit geht, wie man den Kompost am besten bewirtschaftet, und müssten eher dahin kommen, dass wir zeigen, dass man bei uns über Dinge sehr kontrovers diskutieren kann, ohne dass das die Gruppe zerstört. Mhm. Das wäre zum Beispiel etwas Prophetisches.
Ja.
Aber wir hängen irgendwie immer noch an diesen Inhalten. Obwohl diese Inhalte, sobald man sie liest und sich das mal wirklich durch den Kopf gehen lässt, eigentlich einfach furchtbare Banalitäten sind. Also wir verkünden dann solche Dinge wie, dass nach dem Herbst kommt auch wieder der Frühling, und meinen damit etwas über Auferstehung gesagt zu haben. Mhm. Wir sagen etwas wie, ja, am Ende des Tunnels ist ein Licht, und meinen, dass wir damit etwas über Weihnachten gesagt haben. Mhm. Aber das ist banal, und eigentlich braucht das niemand mehr. Und wir halten auf Gedeih und Verderb an einer Struktur fest, wo wir quasi wie eine Gemeinde in einem Kanton an jedem Ort da sein müssen, das Büro von dann bis dann geöffnet haben müssen, wo wir eine gigantische Verwaltung darstellen. Mhm. Und für viele Menschen ist genau dieser institutionelle Charakter total abstoßend. Deswegen, wenn ich ganz ehrlich bin, Manu, ich glaube schon, dass das Christentum der Welt etwas anderes zu sagen hat, als das, was sich die Welt immer nur selbst sagen kann. Mhm. Aber ich bin nicht sicher, ob die Kirche tatsächlich das Instrument ist, ich meine jetzt die reale Kirche, ja, mit dem das in die Welt kommt.
Ja, ich bin hier vielleicht noch zuversichtlicher, auch wenn ich sehr gut nachvollziehen kann, was du jetzt auch als Negativfolie oder als Sackgasse beschrieben hast. Ich glaube, es gibt Vorstöße in kirchenferne Milieus, die überhaupt nicht authentisch sind, die auch etwas im schlechten Sinne missionarisch Überhebliches haben, wo man gar nicht mehr damit rechnet, zuerst einmal von diesen Menschen auch etwas lernen zu können. Das gibt es auf jeden Fall. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben und sehe das wenigstens punktuell verwirklicht, dass es eben auch geglückte, innovative Experimente gibt, die über gewisse Milieugrenzen hinaus mit Menschen auf einen Weg gehen und mit ihnen in einen spannenden Austausch kommen, und auch Menschen aus anderen Lebenswelten, die dann sich zum Beispiel ganz überraschend von der Person von Jesus plötzlich fasziniert zeigen.
Ja, aber oder, weißt du, das ist für mich geschenkt. Also ich glaube, dass es da wirklich Inhalte gibt, die echt toll sind. Mhm. Darüber müssen wir gar nicht streiten. Meine Frage ist, reicht das? Also ist das ein Grund dafür, an diese, und ich meine jetzt reale Kirche, die wir sind, wirklich zu glauben? Mhm. Weil letztendlich, das gebe ich zu, passiert in dieser Kirche und durch diese Kirche viel Gutes. Das ist klar. Die Frage ist nur, passiert es wegen dieser Struktur oder trotz dieser Struktur? Und da denke ich einfach, wenn wir an den Punkt kommen würden, wo wir sagen würden, wir haben eine Mission, die ist so wichtig, dass es uns völlig egal ist, ob das dann auf das Konto dieser Institution einzahlt, wenn wir das tun oder nicht. Mhm. Also wenn das eine Kirche ist, die sich wirklich verschenken würde, die echt großzügig ist, dann hätte ich allergrößte Zuversicht, dass das relevant ist und wirklich ein Beitrag ist zu dieser Gesellschaft. Wenn aber das Ganze immer so ist, dass das Gefühl bleibt, wir fördern da Innovation, um selbst eine Zukunft zu haben als Institution. Ja. Wir fördern Initiativen, die aufkommen, um selbst Relevanz zu haben, etc. Also solange dieses Umzu, dieses Zweckrationale immer drin ist, glaube ich, verdienen wir nicht mehr Glaubwürdigkeit und Relevanz, als wir sie im Moment haben.
Ja. Ich würde das gerne als ein kritisches Schlusswort nehmen. Da kann ich absolut mitgehen. Und das ist etwas, was mich auch umtreibt. Und es ist vielleicht gar nicht falsch, dass wir die beiden Folgen zur Kirche jetzt mit einem auf einer Note beenden, die auch fragend und selbstkritisch ist und nicht die fertigen Lösungen eintütet, sondern sagt, ja, es muss etwas gehen und die Rezepte sind noch nicht ausgedruckt. Ja.
Ja, und trotzdem möchte ich nicht ganz so kritisch enden, weil für mich ist diese ganze Kritik ja auch deswegen möglich, weil ich tatsächlich an die Kirche glaube. Mhm. Ich glaube daran, dass es Kirche noch geben wird, wenn es das, was wir jetzt empirisch als Kirche erleben, schon lange nicht mehr geben wird. Ich glaube nicht, dass die Kirche davon lebt, dass sie diese bestimmte Form und diese bestimmten Vorzüge in der Gesellschaft genießt, sondern ich glaube, dass Kirche von einer Berufung von Menschen lebt, die miteinander einen Unterschied machen und die versuchen, Jesus Christus nachzufolgen. Ja. Das glaube ich. Und ich glaube, dass es das immer geben wird. Und ich glaube, dass die in einer Gemeinschaft stehen mit all jenen, die das vor ihnen getan haben und mit all jenen, die noch kommen und das tun werden. Aber ich halte es für eine wirkliche Blasphemie, eine reale Institution, die es gibt, damit so zu identifizieren, dass man sagt, diese Kirche ist all das.
Ja.
Also die Kirche aus dem Glaubensbekenntnis ist nicht die konkrete Körperschaft des öffentlichen Rechts oder dieser oder jene Verein.
Ja. Ja.
Das ist mir wichtig.
Amen dazu, Stefan. Ihr Lieben, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es dann wirklich zum Dessert geht oder zum letzten Gang unseres Menüs. Bis dann. Alles Gute. RefLab.